Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelhofer. Österreichweit arbeiten 23.000 Menschen in geschützten Werkstätten der Behindertenhilfe. Diese fallen in den Zuständigkeitsbereich der Länder. Dort arbeiten Menschen mit Lernschwierigkeiten. Für ihre Arbeit erhalten sie ein monatliches Taschengeld, dessen Höhe je nach Bundesland und Standort variiert. Meist sind es zwischen 40 und 150 Euro. Albert Brandstätter ist Generalsekretär der österreichischen Lebenshilfe. Er unterstützt die Forderung der Selbstvertreter und Vertreterinnen nach einem Gehalt. Im Gespräch mit Sandra Knopp geht es darum, wie das Arbeiten in einer geschützten Werkstätte aussieht, wie ein besserer Zugang zum ersten Arbeitsmarkt funktionieren könnte und was es in Bezug auf Einstufungen braucht. Zunächst geht es um eine Definitionsfrage.
Wenn wir jetzt sprechen heute über das Thema Werkstätten, was sagt man eigentlich korrekt? Heißt es Werkstätte, heißt es Tages- oder Beschäftigungsstruktur?
Es ist beides richtig, Werkstätten oder Tagesstrukturen, Beschäftigungsstrukturen. Das sind Bezeichnungen, die in den verschiedenen Bundesländern verwendet werden, da die Tätigkeit in den Werkstätten, sage ich einmal allgemein, Landeskompetenz ist. Es ist je nach Bundesland unterschiedlich geregelt. Wie sind die Zustände in den Werkstätten? Wie viele Menschen sollen dort arbeiten? Wie schauen die Leistungsentgelte aus für die Trägerorganisationen wie Lebenshilfe, Caritas, Diakonie, Jugend am Werk? Geht das über die einzelne Person oder direkt an die Organisation? Da gibt es ganz verschiedene Regelungen und auch verschiedene Kontrollmechanismen.
Wie viele Werkstätten hat die Lebenshilfe Österreich?
Die Lebenshilfe Österreich hat über 500 Standorte in praktisch allen Bundesländern außer dem Burgenland.
Wie kann man Leuten, die sich das noch nie vorgestellt haben, eine Werkstatt beschreiben?
Stellen Sie sich vor, eine Tischlerwerkstatt, wo man hingeht und Gartenmöbel herstellt oder Kisten herstellt oder Holzreste verarbeitet, leimt, schreinert, schleift. Da werden Personen angelernt. Und dann arbeiten sie dort, wenn es gut geht, relativ wirtschaftsnahe. Das heißt, da werden dann Parkbänke gemacht oder Kisten für den Versand oder Stühle, Tische, alles Mögliche. Es können aber auch Tätigkeiten sein, die einfacher geartet sind, die dann tendenziell eher in Richtung Handwerkskunst gehen, die dann sehr häufig auch in verschiedenen Kunstmärkten oder Adventmärkten verkauft werden. Also das ist ein sehr breites Spektrum, das in den Werkstätten abgebildet ist.
Und wer ist die Zielgruppe? Wer arbeitet in den Werkstätten?
In den Werkstätten arbeiten in der Lebenshilfe Menschen mit intellektuellen Behinderungen oder Menschen mit Lernschwierigkeiten, wie sie selbst genannt werden möchten. Das sind also Menschen, die über 50% erwerbsunfähig sind. Das ist eine Einstufung, die am Ende der Schulzeit vorgenommen wird. Und diese Einstufung bedeutet automatisch, man wird als erwerbsunfähig eingeschätzt. Man kommt sofort in die Landeskompetenz und nicht in die Bundeskompetenz. Und das bedeutet eben, dass man, wenn man arbeiten möchte, in einer Werkstätte unterkommt. Es bedeutet auch, dass man kein eigenständiges Gehalt bekommt. Das ist die schwierigste Situation, sondern hier greift ein sehr alter Solidarmechanismus, der auf der Familie begründet ist. Diese Personen, die dort arbeiten, das können 40-, 50-jährige Leute sein, haben einen Rechtsstatus eigentlich wie Kinder. Ja, sie haben eine Kindeseigenschaft, sind über ihre Eltern sozialversichert und krankenversichert und bekommen ein Taschengeld. Deswegen sagen auch unsere Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter immer wieder, wir wollen nicht wie Kinder behandelt werden. Sie arbeiten 40 Stunden in der Woche, haben ihre Leistung, machen das mit großer Freude und Hingabe und am Ende des Monats bekommen sie dann ein kleines Taschengeld, das je nach Standort und je nach Trägerorganisation sehr unterschiedlich sein kann.
Wissen Sie da, wie das variiert von der Höhe her?
Die Höhen variieren hier im Allgemeinen so irgendwo zwischen 40 und 150 Euro. Es gibt aber auch Bundesländer, wo gar kein Taschengeld gezahlt wird, weil einfach die Refundierungen durch das Land nicht hoch genug sind oder wo die Eigenerwirtschaftung nicht groß genug ist. Man muss auch dazu sagen, sehr häufig sind Werkstätten eigentlich Zuschussbetriebe. Ja, die wirtschaften teilweise einen größeren Betrag, der wird dann, wenn es korrekt abläuft, dann auch an die mitarbeitenden Menschen mit Behinderungen verteilt in Form von einer Werkstattprämie. Gibt es auch hier verschiedene Bezeichnungen. Dann ist das Taschengeld etwas höher, auch im sozusagen Taschengeld plus eine Prämie. Aber das kann variieren, das kann innerhalb der Lebenshilfe variieren, das kann von Standort zu Standort variieren. Also da gibt es ganz wenig. Es ist auch eine weitere Konsequenz zu beachten. Man hat dann auch eigentlich kein Anrecht auf die gesetzliche Urlaubszeit oder auf Rehabilitationsangebote der Krankenkassen. Da gibt es ganz, ganz große Schwierigkeiten, da Kuraufenthalt oder Rehabilitationen zu bekommen, weil das sind ja an sich Angebote, die für den Arbeitsmarkt geschaffen wurden und sind diese Personen aber außerhalb des regulären Arbeitsmarktes. Unsere Forderung ist eben hinein in den regulären Arbeitsmarkt. Diese Personen haben das Anrecht auf ein richtiges Gehalt, das kollektivvertraglich abgesichert, haben ein Anrecht auf Sozialversicherung und Pensionsversicherung. Derzeit ist es zum Beispiel so, dass die Pensionszahlungen hängen ab, wie hoch die Waisenrente ist. Stellen Sie sich vor, ein junger Mann und eine junge Frau arbeiten Seite an Seite an einer Werkbank. Der junge Mann ist der Sohn einer alleinerziehenden Supermarktkassierin und die junge Frau ist die Tochter eines höhergestellten Richters mit Beamtenpension. Da ist die Waisenpension, wenn Sie sie einmal später bekommen, ganz, ganz unterschiedlich. Sie haben aber dieselbe Arbeit geleistet und, und. Das Positive für das Kind des Richters ist es, dass es gut abgesichert ist. Das ist grundsätzlich was Sinnvolles und da müssen wir auch dann Übergangsregelungen schaffen, dass es hier nicht zu Verschlechterungen kommt für diese Personengruppe. Aber grundsätzlich sagen wir, es muss sich das System verändern hin zu einer richtigen Anstellung, am besten nach einem Kollektivvertrag, wie alle Mitarbeitenden in den Lebenshilfen und ähnlichen Organisationen angestellt sind. Da kann man eine eigene Schiene einziehen für Menschen, die in Werkstätten arbeiten. Hier wäre es sinnvoll, da gemeinsam mit Bund und Ländern und den Organisationen ein Modell zu erarbeiten.
Bis jetzt ist es so, dass die Selbstvertreter erzählt, sie haben genau 50 Tage, die sie fehlen dürfen, ansonsten werden Leistungen gekürzt. Was kann da gekürzt werden?
Naja, das Problem ist eben, dass viele der Leistungen, die Menschen bekommen, zum Beispiel Unterstützungen für die Freizeitassistenz oder Unterstützungen beim Wohnen, die sind teilweise in manchen Bundesländern, in Wien ist es ganz stark so, gekoppelt sind an den Werkstattplatz. Und wenn man da zu stark fehlt, dann fallen halt alle möglichen Leistungen weg. Ja. Und hier muss es dann natürlich auch zu einer Verschiebung kommen der Finanzierungen. Wenn wir sagen, die Leistung in der Werkstatt wird nach einem Kollektivvertrag entlohnt, dann müssen sozusagen andere Unterstützungsleistungen dann auch anders finanziert werden, also in einem eigenständigen System, das feststellt, was ist der Bedarf der Person mit Behinderungen, wo hat sie Pflegebedarf, wo hat sie Assistenzbedarf, wo hat sie Bedarf für Pflegeunterstützung oder Heilmittel oder Hilfsmittel. Das kann man ja sehr genau feststellen und das muss dann sozusagen über eine andere Schiene finanziert werden.
Das heißt, weg von der Fürsorge hin zu Assistenz, zu Unterstützungsleistungen.
Ganz genau so ist es, weg von einem Fürsorgedenken hin zu einer gemeinsamen Sorge für und mit Menschen mit Behinderungen im Sinne, dass die Person im Zentrum stehen soll. Ja, die Person soll befähigt sein zu sagen, ich habe eine Arbeitsleistung, ich bekomme so und so viel Geld und habe den und den Rechtsanspruch auf Pflegeunterstützung oder auf Freizeitassistenz oder Assistenz im Wohnen. Und da brauche ich einfach die Organisation, die mich unterstützt, den persönlichen Assistenten, der mich unterstützt. Oder ich habe Anspruch auf einen Rollstuhl, der so und so strukturiert ist oder auf einen orthopädischen Schuh. Ganz wichtig ist eben, dass die Menschen mit Behinderungen souverän entscheiden sollten, welche Leistungen für die Unterstützung nehme ich in Anspruch und welches Geld steht mir zur Verfügung. Naja, das hängt ganz stark davon ab. In Wien gibt es eine freiwillige Dauerleistung. Da kommt man schon in Summe, wenn man alle Förderungen und Geldleistungen bekommt, schon so auf 1.100, 1.200 Euro, so grob gesagt. Da bekommt man schon einiges an Geld zusammen. Ja, da gibt es eben Taschengeldleistungen, da gibt es Assistenzleistungen, da gibt es die erhöhte Familienbeihilfe, die Familien direkt beziehen. Das sind alles Gelder, die schon zum Leben da sind. Ja. Es wird aber auch in manchen Bundesländern, wie zum Beispiel erhöhte Familienbeihilfe, auch gleich wieder genommen und als Werkstattbeitrag verwendet. Ja, da muss man immer sehr genau hinschauen. Da ist jedes Bundesland verschieden. Und manchmal wird auch Pflegegeld einbehalten und als Eigenbehalt für die Werkstatt genommen, weil man sagt, das ist ja eine Assistenzleistung und kommt dann dem Werkstattbetreiber zugute. Ja.
Wir haben über die Durchlässigkeit gesprochen. Wie ist es derzeit, wenn ich jetzt in einer Werkstatt gearbeitet habe und dann in die Wirtschaft gehe und wieder zurückgehe? Wie ist es derzeit?
Diese Möglichkeit gibt es grundsätzlich, dass man zum Beispiel einen Arbeitsversuch macht und schaut, okay, kann ich in einem Restaurant arbeiten? Und das geht auch eine Zeit lang gut. Und dann ist auf einmal dieser Job weg oder man merkt, ich kann das nicht oder es ist mir zu anstrengend oder ein Syndrom verstärkt sich. Und nach 1, 2, 3 Jahren stellt sich heraus, ich muss oder will wieder zurück in die Behindertenhilfe. Da gibt es 2 Probleme. Erstens einmal gibt es nicht immer einen Anspruch darauf, dass der Platz, wo ich einmal mitgearbeitet habe, dann noch existiert. Und das Zweite ist, wird zum Beispiel die Invaliditätspension wieder weiter bezahlt. Ja, weil wenn ich in den Arbeitsmarkt hineinkomme, dann erlischt natürlich die Invaliditätspension. Das ist noch ein offener Punkt. Was wir erreicht haben vor einigen Jahren, ist, dass die erhöhte Familienbeihilfe wieder gewährt wird. Im Gesetz heißt das dann Wiederaufleben der Kindeseigenschaft. Ja, das ist ein seltsamer Satz im Gesetz, der überhaupt nicht der Würde erwachsener Menschen entspricht, der, weil sie eigentlich damit auch vom Gesetz her als Kinder bezeichnet werden. Dahinter steht allerdings das Fürsorgeprinzip, dass man sagt, diese Personen brauchen eine große Unterstützung im Alltagsleben. Das geht im derzeitigen System am leichtesten über die erhöhte Familienbeihilfe.
Was mich auch interessiert hätte zu dieser Einstufung, das heißt nach der Sonderschule oder nach der Schule allgemein, nach der Schulpflicht wird geschaut, bin ich erwerbsfähig oder nicht?
Das Sozialministerium Service macht diese Einstufung und da sind Ärzte und oder klinische Psychologen dabei. Das ist eine von vielen Einstufungen. Ja. Das ist in dem Fall die Einschätzung nach Einschätzungsverordnung und wenn man eben da über 50% erwerbsunfähig ist, dann kommt man in diese Kategorie. Es ist dann relativ schwierig, da auch wieder herauszukommen. Wir fordern, da gibt es auch im Moment eine Ausschreibung, dass die verschiedenen Einstufungen und Einschätzungsmechanismen einmal evaluiert werden und wo man schaut, wie funktionieren sie, sind sie überhaupt gleichwertig, wie schauen die Ergebnisse aus und was bedeutet das auch für die Personen in Richtung Arbeitsmarkt. Ja? Eine Person mit intellektuellen Behinderungen kann in ihrem Leben 5, 6 verschiedene Einstufungen und Einschätzungen durchlaufen. Ja, das ist der sonderpädagogische Förderbedarf, das ist das Pflegegeld, Invaliditätspension, landesgesetzliche Einschätzungen, sogenannte individuelle Hilfebedarfserhebungen, die es in 3 Bundesländern gibt, nach 3 verschiedenen Modellen und. Ja. Das spiegelt eigentlich ein, in meinen Augen, seltsames Menschenbild wider. Ja, hier wird eine Person eigentlich zerteilt. Und je nach verschiedenen, eher medizinischen Ansichten wird da geschaut, was kann die Person nicht. Eigentlich sollte es genau umgekehrt sein. Es sollte möglichst ein Modell geben, das in verschiedenen Lebenssituationen angewandt wird. Und da sollte die Person im Zentrum stehen und nicht irgendwelche Verwaltungsabläufe oder Schulbedarfe oder Organisationsbedarfe. Die Person muss im Zentrum stehen und da muss gesagt werden, was kann die Person? Was will die Person? Wie schaut auch ihre Lebenssituation aus? Wo wohnt sie? Wie arbeitet sie? Oder in welche Schule geht sie? Was braucht die Person dann für Unterstützung? Und das ist erst dann die Frage, wo man sagt, die Person hat diese und jene Beeinträchtigung und braucht Unterstützung, aber nicht im Sinne von nicht können, sondern Unterstützung erhalten, damit sie eigentlich die Arbeit oder die Tätigkeit in der Schule oder sonst wo erarbeiten kann. Diese Einstufung sollte möglichst auf wissenschaftlicher Evidenz beruhen. Da gibt es schon genügend auch internationale Vergleichsarbeiten. Gerade in Amerika gibt es da sehr, sehr gute Einstufungsmodelle. Sie sollte multidisziplinär möglich sein. Es muss nicht unbedingt ein Orthopäde eine Person mit intellektuellen Behinderungen begutachten müssen, sondern da wäre oft einmal eine Pflegeperson oder eine Person aus der Behindertenarbeit vielleicht sinnvoller einzusetzen. Manches kann auch mit Fragebögen sowieso gemacht werden. Also hier, denke ich, hat man in Zukunft noch eine große Möglichkeit zu agieren. Wichtig dabei wäre aber auch, dass diese eher willkürliche 50%-Grenze, über 50% bist du dann erwerbsunfähig, das sagt eigentlich nichts aus. Das ist willkürlich festgesetzt. Das muss unbedingt fallen und individuell eine Unterstützung, eine individuelle Unterstützung festgestellt werden. Was kann die Person, was braucht die Person und wie können wir sie da individuell unterstützen?
Sie haben vorhin auch gesagt, Ziel ist es ja immer, mit dem Arbeitsmarkt zu kooperieren. Sind die Unternehmen offen genug dafür, mit Menschen mit einer Behinderung oder auch Menschen mit Lernschwierigkeiten zu arbeiten? Oder was bräuchte es?
Grundsätzlich würde ich sagen, viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind offen dafür, wenn sie genügend informiert werden oder wenn sie gute Beispiele sehen. Es gibt, glaube ich, viel Unwissen darüber. Viele Personen aus der Gruppe der Menschen mit intellektuellen Behinderungen werden ja auch im Alltagsleben ja gar nicht wahrgenommen. Da denke ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, ein gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen. Das ist eine Gruppe von Personen, die da ist, die auch etwas leisten will, die etwas beitragen kann, die hohe persönliche Fähigkeiten haben, nicht im Sinne vielleicht von manueller Leistung oder von intellektueller Leistung, aber von sozialer Leistung, von Hilfestellung, von Teilhabe an einem Betrieb, auch da kann ganz, ganz viel geschehen und dann können sehr wohl Unternehmerinnen und Unternehmer da auch Freude daran bekommen zu sagen, ja, ich setze Personen mit Behinderungen in Gastgewerbe ein oder in einer Reinigungstruppe oder auch für bestimmte Computertätigkeiten, da gibt es genügend Beispiele, wo Menschen dafür hochbegabt sind. Was es für die Unternehmer, glaube ich, braucht, ist A, eben Bewusstseinsbildung und Information, aber auch sehr einfache Zugänge zu Förderungen. Wir sind der Meinung, es braucht weniger Strafandrohungen. Wenn man ein großer Betrieb ist, also über 25 Personen, muss man ja eine Ausgleichstaxe zahlen, die für einen wirklich großen Betrieb eigentlich nicht besonders hoch ist. Ja. Für einen Mittelbetrieb mit gerade mal 25 Personen schlägt sich das dann schon zu Buche. Das ist eigentlich nicht die Mehrheit der Betriebe. Die Mehrheit der Betriebe in Österreich hat keine 25 Mitarbeiterinnen. Das heißt, für die gilt diese Regel sowieso nicht. Da würden wir eher vorschlagen, einen Art Solidaritätsbeitrag von 0,3% der Bruttolohnsummen. Das sollte eingezahlt werden in einen Fonds, so wie jetzt der Ausgleichstagsfonds. Und aus diesem Fonds sollen dann Förderungen und Lohnkosten für Menschen mit Behinderungen gezahlt werden, die Betriebe bereit sind einzustellen. Da können Betriebe, dann sollten Betriebe ganz einfach einen Zugang bekommen, möglichst im Sinne eines One-Stop-Shops, wo ich sage, okay, ich stelle eine Person an, ich bekomme so und so viel Prozent der Lohnkosten erstattet. Ich bekomme auch eine Unterstützung für einen Mentoren im Betrieb. Es kann ein Meister oder auch ein Geselle sagen, ich möchte eine Person, die mit Behinderungen unterstützen in ihrer Tätigkeit. Ich bin sozusagen ihre Ansprechperson, ihre Vertrauensperson im Betrieb. Und ich habe auch einen guten Zugang für persönliche Assistenz am Arbeitsplatz. Ich denke, wenn diese Zugänge einfach werden, dann können Betriebe sehr gut motiviert werden, Menschen mit Behinderungen anzustellen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Deswegen sagen wir auch nicht, die Werkstätten sollen von heute auf morgen abgeschafft werden. Es gibt über 23.000 Menschen in den Werkstätten in ganz Österreich, in allen Trägerorganisationen. Wir brauchen da nicht naiv sein, dass wir auf einmal 23.000 Personen in den allgemeinen Arbeitsmarkt hineinbringen. Aber wir können, glaube ich, noch sehr viel mutigere Schritte gehen in der Zukunft. Die Forderungen der Menschen mit Behinderungen in den Lebenshilfen sind erstens, sie wollen wie Bürgerinnen und Bürger behandelt werden, die erwachsen sind. Das heißt, für ihre Tätigkeit ein Gehalt beziehen. Und zwar mit einem guten Zugang zum regulären Arbeitsmarkt oder, wenn sie in einer Werkstätte arbeiten, dort ein Gehalt nach Kollektivvertrag erhalten. Dafür braucht es eine andere Form der Einstufung, die ganz klar die Person und ihre Fähigkeiten und ihren Unterstützungsbedarf in das Zentrum steckt. Es braucht eben ein Gehalt mit entsprechender Sozialversicherung und Pensionsberechtigungen und es braucht gute Unterstützungsleistungen, sowohl für die Werkstätten als auch am regulären Arbeitsmarkt.
Wir haben gesagt, Unternehmer muss man informieren. Man muss mal informieren allgemein, was können diese Menschen, was ist der Vorteil, wenn man Menschen zum Beispiel auch mit einer Lernschwierigkeit im Betrieb hat. Wie ist es zum Beispiel mit dem Umgang? Weil vielleicht haben einige Angst, wie man mit Menschen mit einer Lernbehinderung umgeht. Was raten Sie denen?
Ich rate sowohl den Unternehmerinnen und Unternehmern, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, behandeln Sie Ihren Kollegen oder Ihren Mitarbeiter mit Behinderungen auf Augenhöhe, so wie Sie selbst behandelt werden möchten. Sie sind ja keine, eigentlich sind Sie keine besonderen Menschen, auch wenn Sie manchmal Menschen mit besonderen Bedürfnissen genannt werden, aber Sie haben keine besonderen Bedürfnisse, sondern die gleichen Bedürfnisse wie Sie und ich. Sie wollen respektiert werden, Sie wollen auf Augenhöhe angesprochen werden, Sie wollen Ihren Platz im Leben haben, Sie wollen am Arbeitsplatz eine gute Situation vorfinden. Das heißt, natürlich immer auch, welche Worte verwende ich? Ja, wir in der Lebenshilfe empfehlen eben, Menschen mit Lernschwierigkeiten zu sagen oder Menschen mit intellektuellen Behinderungen für diese spezielle Gruppe, ansonsten Menschen mit Behinderungen. Wir empfehlen, sie bei bildlichen Darstellungen immer auf wirklich Augenhöhe wörtlich zu verstehen. Das heißt, dann sollte wirklich auch die Linie zwischen den Augen möglichst auf gleicher Höhe sein, weil das bedeutet auch immer eine Balance, wer steht höher und wer ist tiefer im Bild. Natürlich gibt es dann besondere Kommunikationsbedarfe, wenn eine Person nicht gut verbal kommuniziert. Da gibt es dann natürlich Unterstützungen, sei es über einen Computer, sei es über Gebärdensprache oder mittels eines Assistenten. Aber auch das wird sich finden, immer mit dieser Grundhaltung, das ist eine Person, die etwas kann, die etwas leisten will, die bereit ist, in meinem Betrieb mitzuarbeiten. Also gebe ich ihr dieselbe Achtung, denselben Respekt und dieselben Möglichkeiten wie jeden anderen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin auch.
Genau, also ich kommuniziere direkt, nicht über den Assistenten, oder?
Das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn es einen Assistenten oder eine Assistentin gibt, kommuniziere ich mit der Person mit Behinderungen selbst. Sie wird dann schon, wenn sie Unterstützung braucht, sich mit ihren Assistenten unterhalten oder ihn um Rat fragen. Oder wenn sie eine E-Mail schreiben oder einen Brief schreiben, das geht an die Person mit Behinderungen. Sie wird dann selbst entscheiden, ob sie den Assistenten oder die Assistentin beizieht zur Bearbeitung der Antwort oder nicht.
Das war Freak Radio für heute. Diese und andere Sendungen können unter www.freak-online.at nachgehört werden. Sie hörten einen Beitrag von Sandra Knopp. Am Mikrofon verabschiedet sich Udo Seelhofer. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.